Sie sehen, für die Texturierung eine ganze Menge Arbeit, eine ganze Menge Transformationen, aber auf der anderen Seite eben deutlich realistischere Bilder. Schauen Sie sich das an hier unten. Es ist nach wie vor die Standardmethode, um realistischere Bilder zu erzeugen. Das Letzte, was wir jetzt noch besprechen müssen, ist eine Modifikation der Beleuchtungsgleichung. Also bisher haben wir so getan, als wenn wir hier RGB-Werte drinstehen haben und als ob wir diese RGB-Werte dann direkt im Bild anzeigen. Hallo, das stimmt ja aber nur begrenzt oder in begrenztem Umfang. Denn allgemein haben wir irgendwie ja eine Beleuchtungsgleichung, die wir für jedes Pixel auswerten. Und diese Beleuchtungsgleichung ist hier, zumindest nach dem Blinfong-Modell, nochmal aufgeschrieben. Und da sehen wir auch, wie viele Parameter wir haben. Na komm. Ich will die Präsentation nicht beenden. So. Gut, gehen wir nochmal kurz durch. Jedes Pixel, ja, kann also haben eine globale Beleuchtung und mit dieser globalen Beleuchtung wird der ambiente Anteil, das heißt der matte Anteil, multipliziert. Dieses Zeichen da, dieses Kreuz mit dem Kreis rum, möge zeigen, das wird für alle RGB-Farben ausgeführt, also sowohl für R als auch für B als auch für Grün. Für die dritte Komponente. Also, ich habe eine allgemeine Beleuchtung wir haben ambientes Licht und wir haben ambientes Material und das ist das Umgebungslicht. Wir haben emittierendes Licht, also Objekte können auch selbst Licht erzeugen. Dann haben wir hier den M-Emi-Faktor ungleich 0. Wir haben zusätzlich Lichtquellen, eine Anzahl von Lichtquellen und wir müssen über alle Lichtquellen summieren und diese Lichtquellen haben einen ambienten Anteil, nämlich IK Ambient und I Ambient ist M Ambient mal S Ambient. Ich hoffe und bin aber jetzt nicht ganz sicher, dass der Daniel letzte Woche dieselbe Notation benutzt hat. Aber ich meine, er hat meine Folien genommen. Ich hoffe, dass das Ihnen auch erklärt hat. Also da haben Sie einen ambienten Anteil nochmal und dann haben Sie einen diffusen Anteil und dann einen spiegelnd reflektierten Anteil und hier nochmal die Geometrie dazu. Sie müssen jetzt auch gar nicht alles im Detail verstehen. Sie müssen nur verstehen, hallo, da sind ja so viele Parameter drin und theoretisch könnte ich ja jeden Parameter mit einer Textur modifizieren. Warum denn nur das Ergebnis RGB, was hier ITOT ist, warum denn nicht irgendeinen dieser dazwischenliegenden Parameter? Das ist die Grundidee und dann kann man sich überlegen, wenn ich das mache, was ist dann sinnvoll und was variiert das? Mit den Shadern können Sie alles programmieren. Vollkommen egal, Sie können alles von einer Textur aus modifizieren. Es gibt aber größenordnungsmäßig 10 Standardfälle, die einfach sinnvoll sind und die man eben auch nutzt. Und die erste Möglichkeit ist das Ersetzen der Objektfarbe. Objektfarbe ist, Sie rechnen ITOT aus. Ich sollte mir noch mal ein bisschen. Also, in der vorherigen Folie ist ja die Farbe in ITOT, also in ITOTAL gespeichert. ist ja gleich irgendein RGB-Vektor und den ersetzen Sie. Okay? Naja, dann können Sie direkt diese Textur, wie auch immer jetzt ausgerechnet, können Sie mit den RGB-Werten ersetzen. Problem ist nur, jegliche Beleuchtungseffekte, die Sie ausrechnen, werden ja bei dem Ersetzen, die rechnen Sie zwar vorher aus, rechnen auch aus, dass es schattiert ist, also weniger hell oder stärker hell, die ignorieren Sie dann an der Stelle. Das heißt, gewissermaßen kleben Sie auf das Objekt eine immer gleich beleuchtete Textur auf. Also das ist in fast allen Fällen nicht das, was Sie haben wollen. Sie wollen haben, dass natürlich der Farbwert, den Sie aus der Textur berechnen, auch durch die Beleuchtungssituation verändert wird. Also ist die Gesamtbeleuchtungssituation relativ dunkel, soll natürlich auch Ihre Texturfarbe relativ dunkel werden. Gut. Wie können Sie das machen? Da gibt es die am häufigsten angewandte Technik, ist die, dass Sie dieses ITOT multiplizieren einfach mit dem Farbwert. Also das ist RGB von ITOT und das multiplizieren Sie mit den Texturwerten, also R aus der Textur, G aus der Textur, B aus der Textur. Sie multiplizieren das einfach komponentenweise, also R mal ist gleich R mal RT, G mal GT und B mal BT. Okay? Das heißt, Sie multiplizieren das einfach. Wenn Sie hier jetzt ein bisschen geschickt sind und als Objektfarbe weiß wählen, okay, hier also 1, 1, 1, also die Objektfarbe ist weiß, dann wird durch die Schattierung hier etwas entstehen, durch das Shading, was irgendwas zwischen 0 und 1 ist. Warum? Je nachdem, wie die Lichtquelle auf die Fläche aufstrahlt, wird sie eben schattiert werden, also dunkler werden, oder wird, wenn die Lichtquelle voll drauf scheint, also hier ist eine, also die Lichtquelle scheint voll da drauf, dann wird sie 1 erhalten. Scheint die Lichtquelle schräg da drauf, wird es ein bisschen grau werden. Das Schöne ist nur, genau dieser Schattierungswert moduliert dann den Texturwert. Ja? Und das ist genau das, was wir haben wollen. Also das, was wir normalerweise haben wollen, ist, wenn wir eine Fläche texturieren, dann legen wir eine Textur fest, machen diese ganzen Berechnungen und machen die Objektfarbe für das Shading weiß. Dann sind alle Einflüsse, die wir vom Shading haben, sind dann da enthalten. Aber es sind wirklich alle Einflüsse vom Shading. Ob wir das dann wirklich haben wollen, ist fraglich. Das dritte wäre, vielleicht wollen wir das ja haben, ist nämlich eine Modulation der Flächenfarbe. Hallo? Jetzt überlegen wir noch einmal. Wodurch werden denn, durch welchen Reflexionsanteil im Blin-Phong-Modell werden denn die Farben von Oberflächen bestimmt? Was könnte es sein? Es könnte sein der spiegelnden Anteil, also das, was wir Speck genannt haben. Es könnte sein der ambiente Anteil und es könnte sein der, was gibt es noch für wesentlichen Anteil? Spiegelnd, ambient und diffus. Der diffuse Anteil. Okay, es könnte noch ein emittierender Anteil sein, aber dann ist das Objekt ja Selbststrahlen. Das ist jetzt ein passives Objekt. Das hat diese Anteile. Okay. Punkt 1, bestimmt der ambiente Anteil tatsächlich die Farbe eines Objektes. Oder anders gefragt, was ist der ambiente Anteil? Wie würden wir das in Deutsch ausdrücken? Wir würden es mit Umgebungslicht ausdrücken. Warum benutzen, gibt es das in der physikalischen Realität? Nein. Ambientes Licht, also irgendein Licht, das überall gleich wirkt, in alle Richtungen gleich wirkt, gibt es nicht. Aber warum haben wir es dann in der Computergrafik? Wir haben es deshalb in der Computergrafik, weil wir sonst zu viele schwarze oder sehr, sehr dunkle Teilbereiche hätten. Warum passiert das nicht in der Realität? Also wo entstehen dunkle Teilbereiche? Lichtquelle hier strahlt auf ein Objekt. Also es wäre ein schöner Sommertag. Okay, wenn das so da drauf strahlt, also von da hinten nach vorne, dann wären die Flächen sehr, sehr dunkel. Das heißt, würden Sie jetzt rausgehen, wären alle vom Licht abgewandten Teile wären extrem dunkel. Da sagen Sie gleich, das ist ja vollkommen unnatürlich. Ist ja nicht so. Warum ist das nicht so? Weil sich Flächen gegenseitig beleuchten. Verstehen Sie? Irgendetwas, was jetzt hier steht, wird von da ab angestrahlt und wird dann, strahlt hier so dieses Objekt wieder an. Und genau dieses gegenseitige Beleuchten wollen wir durch das ambiente Licht, dadurch, dass wir da, was weiß ich, 10% oder 15% ambientes Licht reingeben, wollen wir simulieren. Ist natürlich eine ganz fürchterlich primitiv, brutale Art und Weise, diese gegenseitige Beleuchtung zu simulieren, wird aber fast überall gemacht. Aber das streichen wir mal raus. Das bestimmt nicht die Objektfarbe. Könnte natürlich auch, kann auch farbiges Licht sein, könnte, aber ist nicht das, was wirklich bei einem Objekt die Farbe ausdrückt. Und jetzt nehmen wir mal an, wir wollen eine Orange modellieren, haben auch eine schöne BAM-Struktur, das gucken wir uns gleich nochmal an, also eine schöne Struktur, die diese Apfelsinenhaut da eben simuliert, gefunden, also klein genug, sieht wirklich so aus wie eine Apfelsinenoberfläche. Aber die Apfelsine soll ja immer noch orange werden. Okay, wie mache ich das jetzt? Wo steckt jetzt, in welchem Anteil steckt die Farbe des Objektes, die Körperfarbe des Objektes? Das müssen Sie wissen. Was ist denn der Specular-Anteil, der spiegelnde Anteil? Wie nennen wir das denn auf Deutsch? Haben Sie da eine Idee? Das ist das Glanzlicht. Okay? Stellen wir uns wieder vor, eine Kugel, Lichtquelle, Scheinwerfer strahlt von oben drauf. Dann gibt es auf der Kugel, was für ein Objekt? Kreisförmiges Objekt, was sehr, sehr hell ist. Welche Farbe hat das? Nein. Oder sagen wir mal so, ich sage es jetzt ganz genau, stimmt nicht ganz genau, aber bei nicht leitenden Materialien nicht, sondern es hat bei nicht leitenden Materialien die Farbe der Lichtquelle. Strahlen Sie mit einem roten Scheinwerfer drauf, ist das Glanzlicht rot. Ja? Strahlen Sie mit einem weißen Scheinwerfer drauf, was für uns normal ist, sagen die meisten Leute, Glanzlichter sind weiß. Aber sie sind immer in der Farbe der Lichtquelle. Okay? Das heißt, das Specular hat die Farbe der Lichtquelle. Also bleibt nur das Diffus. Der diffuse Reflexionsanteil bestimmt die Ergebnisfarbe eines Objektes. Okay? So, und mit diese diffuse Reflexion wird eben durch die Textur, die jetzt hier diese Löcher, also dunkle Teile und hellere Teile haben soll, wird das reflektiert. Und das andere wird noch obendrauf addiert. Aber das ist genau der Punkt. Das heißt, ich kann den diffusen Parameter, ja, den diffusen Reflexionsparameter, kann ich durch die Textur beeinflussen und dann in die Gleichung einsetzen. Und damit kriegt eine Apfelsine, eine ordinäre orangene Apfelsine, ein Leopardenmuster. So, um Ihnen ein ganz praktisches Beispiel zu geben. Okay, so sieht es aus. Und noch eins, ich hatte gesagt, der Diffuse ist bei nicht leitenden Materialien so, also bei physikalisch nicht leitenden Materialien. Und dann gibt es noch die Leiter. Und das sind typischerweise Metalle. Und wie ist es bei Metallen? Ja, genau. Haben Sie einen Goldring, dann sehen Sie eben nicht weißes Licht, weiße Glanzlichter, sondern gelbe Glanzlichter. Kupfer, orangene oder kupferrote Glanzlichter. Bei Metallen ist es so, ist die Farbe des Glanzlichtes immer gleich der Farbe des Objektes. Ja? Verändert nochmal mit der diffusen oder variiert nochmal über die diffuse Reflexion. Aber das ist im Wesentlichen ein Unterschied. Das können Sie sich anschauen. Sie warten jetzt mal auf Weihnachten und schauen dann Ihre Weihnachtskugeln an. Das sind in der Regel Metallkugeln oder metallbedampft. Und dann könnten Sie das da genau unterscheiden. Das heißt, Sie können genau dieses M-Diffus, das heißt die Materialeigenschaften, für das diffuse Licht bestimmt ja die Farbe des Objektes, könnten Sie jetzt hier mit modellieren. Sie können auch den Ambientenanteil modellieren, wenn Sie sagen, das Hintergrundlicht will ich variieren. Könnten Sie, ist nicht sehr, sehr sinnvoll. Sie könnten auch modellieren die spiegelnde Reflexion. Was könnten Sie dadurch simulieren? Naja, irgendeinen Scheinwerfer, der gewissermaßen nicht gleichmäßig strahlt. Ja, könnten Sie damit, denn normalerweise ist ein Scheinwerfer ja nur ein Spotlight und Sie könnten jetzt mit einer Textur das Abdunkeln zu den Rändern hin oder variieren. Also das spiegelnde Licht geht natürlich. Sie können auch meinetwegen den Alpha-Kanal modulieren mit einer Textur. Auch das wird sehr häufig gemacht. Beispiel, ich sage immer, für einen Alpha-Kanal ist einfach eine Milchglasscheibe und Sie wollen jetzt eine alte Milchglasscheibe modellieren, ja, dann ist die nicht überall gleich transparent, dann können Sie das durch eine Textur wieder modellieren, also einen Transparenzfaktor. Auch das geht, dann hätten Sie eine verschmutzte Milchglasscheibe, meinetwegen. Und jetzt kommen noch zwei wichtige Sachen, die wir uns auch in der Wirkung noch anschauen werden. Nicht immer hat es direkt etwas damit zu tun, aber Sie wissen, dass in diese ganze Beleuchtungsrechnung geht immer auch ein der normalen Vektor der Oberfläche. Also der Vektor, der senkrecht auf der Oberfläche steht. Hey, jetzt kann ich ja hergehen und sagen, dieser normalen Vektor, den verändere ich durch die Wirkung der Textur. Und zwar meinetwegen so in so einer Veränderungswirkung. Obwohl diese Oberfläche dann vollkommen eben ist, haben Sie trotzdem den Eindruck, werden Sie gleich sehen, dass wenn Sie den normalen Vektor perturbieren, dass die Oberfläche so aussieht. Ja, weil wäre die Oberfläche wirklich so, dann würde es so sein, der zeigt so, der zeigt so, der zeigt wieder so, der zeigt so. Verstehen Sie? Diese Perturbation oder Veränderung, der normale, erzeugt bei Ihnen im Kopf den Eindruck, die Oberfläche kann nicht eben sein. Das ist aber Ihre Wahrnehmung. Sie können beliebige Lichtquellenparameter variieren. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Und das ist etwas Interessantes. Da können wir nämlich interessante Sachen mitmachen, nämlich Spiegelungen mit erzeugen. Sie können auch Höhenfelder, Sie können sagen, der Texturwert, ich habe zwar eine ebene Oberfläche, aber der Texturwert verändert gewissermaßen die Tiefe des Objektes. Also geht nach da oder geht nach unten. Ist sowas Ähnliches wie die Perturbation des normalen Vektors, aber nur ähnlich. Aber Sie könnten sagen, die Textur modelliert die tatsächliche Höhe der angegebenen Geometrie. Und viele, viele andere Möglichkeiten dürfen Sie gerne ausprobieren. Gerade mit Shadern macht das gegebenenfalls auch Spaß im Sinne von Experimentieren. Man kann alles mit Texturen variieren. Hier noch eine Anmerkung. Bei Gouraud-interpolierten, also bei reinen diffusen Flächen, die dann auch, wo die Farbwerte interpoliert wird, also die berühmt-berüchtigte Gouraud-Interpolation, da kann ich natürlich auch den Farbwert modellieren. Also den dann verändern durch den finalen Farbwert modellieren, durch die Textur verändern. Gut. Ich will Ihnen noch ganz zum Abschluss zwei spezielle Texturformen nahelegen. Die eine ist die Environment Map. Das Problem ist, was wir bisher haben, wir können zwar bisher spiegelnd diffuse Reflexionen zeigen. Also eine hochpolierte Billardkugel, die können wir wunderbar mit Blin und Phong repräsentieren. Was wir aber nicht repräsentieren können, ist die Weihnachtskugel, die silbrige Weihnachtskugel, in der Sie sich spiegelnd sehen. Indem Sie das Objekt, das hier ist, wirklich spiegelnd drin sehen. Also eine echt spiegelnde Weihnachtskugel können Sie noch nicht erzeugen. Geht aber gegebenenfalls mit der Reflection Map oder Environment Map. Wie ist das zu verstehen? Naja, Sie haben irgendeine beliebige Szene, was weiß ich, hier ein Haus und irgendetwas so in der Form und hier ein Baum. So. Und Sie haben hier ein Objekt. Nehmen wir an, einen Zylinder. Nehmen wir an, dieser Zylinder wäre silbrig spiegeln. Dann müssten Sie ja diese Objekte hier irgendwie spiegelnd in diesem Objekt sehen. Woher sollen Sie aber die Information kriegen? Wir werden nächste Woche das Raytracing besprechen. Da berechnen wir dann genau das. Sie werden dann aber sehen, Raytracing hat in den meisten heute praktisch berechneten Bildern einen deutlich höheren Aufwand als das, was wir bisher gemacht haben. Wie kann ich also diesen Raytracing-Effekt hier auch in der projektiven Ausgabe erzeugen? Naja, dann gehe ich doch her und mache folgenden Trick, so ähnlich wie das Two-Part-Texture-Mapping vorhin. Ich lege um diesen Zylinder einen Würfel oder ein Quader. Okay? Mache als ersten Verfahrensschritt projiziere ich diese Objekte auf die Quaderoberflächen. Das heißt, ich projiziere die da drauf, da liegt dann irgendwie das Haus so drauf und so weiter. Ja? Also ich tue so, als ob das hier mein Bildschirm wäre und projiziere alles da, meine Umgebung da drauf. Okay? Und jetzt beim Rendern mache ich folgenden Trick. Hier habe ich es von außen drauf projiziert, jetzt betrachte ich es von innen und sage, okay, hier ist wieder mein Würfelmittelpunkt. Jetzt gehe ich genauso einfach nach außen und gucke im Sinne einer Reflection Map, das ist ja das, was hier drauf projiziert wurde, gucke ich nach, was dieser erste Schritt ergeben hat an der Stelle. Und das geht wunderbar, wenn die Objekte ja, geeignet sind. Zum Beispiel, so ein Würfel ist üblich, das nennt man dann auch Environment, das heißt die Umgebungsmap, die projiziere ich auf den Würfel so, und kann dann hier beliebige Objekte mit diesem Würfel texturieren. Natürlich entstehen wieder Fehler, weil ich muss in irgendeiner Form, muss diese Projektion schon mal einfach sein. Ich kann es nicht so einfach machen, wie ich es vorhin beim Two-Part-Texture-Mapping habe, dass ich verschiedene Objekte benutzen kann. Meistens benutze ich nur achsenparallele Quader. Aber wir Menschen sind auch nicht gut in der Erkennung von Reflexionen, ob die jetzt richtig sind oder falsch sind. Ja, wir sind da nicht, unser visuelles System ist dazu nicht sehr, sehr gut geeignet. Und so kann ich eben hier auf dieser Oberfläche, habe ich jetzt in irgendeiner Form das verzerrte Haus. Also wenn ich jetzt hier ein Haus drauf male, ist das sicherlich falsch. Aber um Ihnen anzudeuten, ich sehe hier, das Haus reflektiert sich hier in der Oberfläche. Und zwar dadurch, dass ich dieses Haus hier auf die Seitenfläche projiziert habe und jetzt diesen Trick hier gemacht habe. Klar, an der Stelle treten Probleme auf, sind Fehler da. Es sind immer Fehler da, weil ich einen vom Mittelpunkt ausrechne. Ja? Aber das ist gewissermaßen mein Viewpoint für die Projektion dieser Bilder darauf. Das kann man so machen, funktioniert sehr gut bei statischen Bildern. Also wo keine Veränderungen drin sind, wo sich nur die Kamera bewegt, da stimmt das dann recht gut und die Bilder sind sehr überzeugend. Funktioniert ja, sehr aufwendig nur bei animierten Bildern, weil dann muss ich diese Projektion auf diese 6 Seitenflächen der umgebenden Würfel ja jedes Mal für jedes Bild neu machen. Denn sind hier bewegende Objekte drin, die sich bewegen, verändert sich ja hier auch das Reflexionsbild. Ja. Ja, ja.
Also bei dynamischen Objekten.
Genau, das meinte ich auch. Aber ich muss jedes Mal dieses Bild neu berechnen. Ja. Gut. Das ist die Environment Map und die Reflection Map. Und das ist hier nochmal aufgeschrieben, wie man das machen kann und ein bisschen Mathematik dazu. Aber ich hoffe, die Idee ist klar geworden. Ich projiziere auf ein umgebendes Objekt und benutze dann dieses als Textur. Mache dabei natürlich Fehler. Und diese Fehler sind, kann man eben auch quantifizieren. Der Fehler ist der, dass ich immer davon ausgehe, dass ich hier auf die Mitte projiziere. Gut. Hier das nochmal im Detail aufgeschrieben, was da ist. Der Nachteil sollte man sich aber auch klar sagen, die Reflexionsberechnung ist nur dann korrekt, wenn der Objektpunkt P sich im Weltmittelpunkt W befindet. Das heißt, für die Objekte, die hier außerhalb sind, kann das nie richtig sein. Ich berechne es nämlich für den Sichtpunkt. Ja, das ist mein Viewpoint. Für den hier außen ist es nicht ganz korrekt. Liege ich aber nah da dran, ist der Fehler vielleicht nicht gravierend und nicht auffällig. Vor allen Dingen als Standbild können Sie es nie erkennen. Wenn ein einziges Bild nur gezeigt wird, können Sie diesen Fehler nicht identifizieren. Also visuell. Gut. Was auch noch dazu kommt, wenn die schlecht parametrisiert ist und die Auflösung nicht stimmt und so weiter, dann können erhebliche Aliasing-Effekte auftreten. Was eben auch noch ein Problem ist, ist, dass die Objekte, die hier sind, die verdecken gewissermaßen das Objekt nicht. Also ich sehe hier spiegelnd Objekte drin, obwohl die Objekte, wenn meine Kamera so da drauf guckt, ja jetzt das Objekt, den Zylinder verdecken müsste, das passiert natürlich nicht. Okay? Das ist vollkommen klar. Und Szenenobjekte können sich nur gegenseitig, die können sich nicht gegenseitig widerspiegeln. Ja? Okay. Gut, dann kann man die Environment Map noch ein bisschen anders machen. Also sieht man auch, aber die Verfahren sind auch alle 40 Jahre alt. Also es ist nichts Neues, wird aber nicht sehr intensiv benutzt. Ist eine Parametrisierung nach Blinn und Newell. Da legt man das dann auf einen Zylinder. Auch das kann man machen. Man kann die Berechnungen immer noch größer machen, immer noch besser machen. Green hat es dann auf dem Würfel gemacht. Das ist das, was sehr häufig benutzt wird. Und da sieht man dann auch den Effekt, den man erzeugt. Okay, hier unten in der spiegelnden Kaffeekanne sieht man die Umgebung. Also ein Fenster, das eben durch einen Würfel darauf gemappt wurde. Und typischerweise sind wir wirklich vergleichsweise schlecht darin, zu erkennen, dass das geometrisch nicht korrekt ist. Denn es ist ja nicht für diesen reflektierenden Punkt berechnet worden, sondern für den Mittelpunkt der Kaffeekanne, meinetwegen, oder der Teekanne. Okay? Und hier sehen Sie dazu die würfelmäßige Environment Map. Okay. Es gibt dann auch weitere Varianten, wo wir jetzt nicht besprechen. Das sind hier weitere Beispiele. Gut. Das sind alles Vertiefungssachen. Dann hat hier aus Heidrich und Seidel haben dann nochmal für so längere Objekte andere Projektionsumgebungsobjekte formuliert und das kann man auch rechnen, das dual-parabolische Mapping und so weiter und so weiter. Noch wichtig, wirklich wichtig, und das sollten Sie noch verstanden haben, ist die sogenannte Bump Map. Und bei der Bump Map geht es wirklich darum, die Normale einer Oberfläche zu modifizieren. Und das hier sind typische Bump Maps. Das ist eine Bump Map, die so ausdrücken soll, dass die Oberfläche dieses Objektes, dass die Normalen des so texturierten Objektes verändert werden. Und dann bekomme ich entweder so etwas oder, wenn ich es gut gemacht habe, kann ich auch diese Narbung eines Lederballs, ich meine, das kennen Sie vielleicht gar nicht mehr, dass Leder solche Narben hat. Oder ein Ball, Fußball zumindest, hat das ja heute nicht mehr. Und wie mache ich das? Ich lege also genau das, was ich Ihnen eben schon gezeigt habe, fest. Ich sage, ein bestimmter Texturwert, meinetwegen der Texturwert in die Richtung, ich lege Min- und Max-Wert fest und lege damit fest, gewissermaßen, wie tief meine Objekte sind. Und Sie sehen, diese perturbierte Normale, die simuliert eine Oberfläche, die, Moment, was habe ich denn? Ich habe hier eine Offset-Oberfläche, die eben solche Unterschiede hätte. Denn nur dann gehen die normalen Vektoren nach rechts und nach links und nach oben. Also das wäre die Situation. Und wenn ich hier nach links die normale gehe, dann muss eine Oberfläche so geformt sein, wie hier unten rechts ausgedrückt. Das ist also nicht real, aber das ist Ihre im visuellen System entstehende Interpretation. Sie sehen das einfach so, wenn sich das so verhält. Und Sie können es einmal machen über die perturbierten Normalen. Sie können es aber auch machen über Offset-Flächen. Das heißt, Sie können sagen, okay, meine reale Fläche ist durch die Textur in der Höhe veränderlich. Also, das ist meine idealisierte, modellierte Oberfläche und jetzt addiere ich da gewissermaßen Höhen drauf. Und diese Höhenvektoren, die kommen eben aus meiner Textur. Okay? Also einmal, und ich hätte dann eben auch so eine Oberfläche. Und stecke ich das dann diesem Punkt in meine Beleuchtungsrechnung, dann kriege ich eben auch da so ein bumpy Oberflächen. Gut, die Mathematik dazu ist nochmal gezeigt. Nochmal mit allen Details, Sie dürfen das gerne nachrechnen. Gut, und das sind die typischen Ergebnisse jetzt, die man dann erzeugt. Das heißt, je nachdem, welche Textur Sie benutzen, können Sie hier sehr unterschiedliche, pickelige Objekte darstellen, also Oberflächen, die nicht eben sind. Nochmal, tatsächlich modelliert ist da nur dieses Ei. Ja? Mit einer ganz glatten Oberfläche, aber dadurch, dass Sie die Normale perturbieren oder dadurch, dass Sie die Höhe variieren, entsteht in Ihrem Kopf dieses Ergebnis. Gut. Okay. Zusammengefasst und knapp zusammengefasst, weil ich Sie nicht zu lange ärgern will. Ich weiß, wir haben heute schon sehr lange gebraucht. Texturierung ist sehr, sehr mächtig, um natürlichere Bilder, also den Eindruck fotorealistischer Bilder zu erzeugen. Und wird auch überall und generell sehr intensiv genutzt. Gerade durch die Shader-Programmierung, dadurch, dass Sie sagen können, okay, dieser Shader wird angewandt auf diese Oberfläche, können Sie jeden Parameter der Beleuchtungsrechnung variieren. Sie sollen ja jetzt in dem Übungsblatt auch mal selber einen Shader programmieren. Und da ist es sofort klar Ihnen, dass Sie da alles mitmachen können. Ja, das heißt, diese Möglichkeit ist sehr, sehr mächtig. Leider gibt es sehr, sehr viele Varianten und Spezialfälle, gerade wenn Sie mit den üblichen diskreten Texturen arbeiten. Aber heutige GPUs können auch da immer dazu benutzt werden, die richtigen Algorithmen zu finden und mit diesen Fehlern dann eben zu leben. Ganz einleitend sagte ich schon, ja, es gibt noch ein paar offene Themen und die werden wir auch noch besprechen. Diese offenen Themen sind das nächste Mal Raytracing und Radiosity, also zwei globale Beleuchtungsmodelle. Auch der Unterschied zwischen lokalen und globalen Beleuchtungsmodellen, das, was Sie letztes Mal gesehen haben, sind alles lokale Beleuchtungsmodelle. Ich will Ihnen noch ein paar Worte sagen zur Grafikhardware, GPUs, Architektur der Bildspeicher. Wie ist das heute? Ja. Und last but least, unser letztes Thema wird eines meiner Lieblingsthemen sein, wird sich dann noch mindestens einmal eine Woche mit Farbe beschäftigen. Aber dazu werden Sie auch noch ein paar Videos bekommen, die Sie sich dann anschauen dürfen. Das ist unser Programm. Wir sind eigentlich sehr gut durchgekommen Und ansonsten sage ich Ihnen für heute mal vielen Dank und einen schönen Tag noch. Danke.